Die haben dann recht früh damit begonnen, die heurigen Kultur aufzuleben zu lassen.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Corny Weinlover und Christoph Baumert.
Wunderschönen guten Vormittag, Corny. Wir sind in der Thermenregion. Wo hat es uns hinverschlagen?
Hallo, grüß euch. Wir sind im Weinort Dreiskirchen beim Weingut Alfert am Mühlbach. Ein Betrieb, der mit Leidenschaft, Herkunft und großer Stiltreue zeigt, wie typische Thermenregion-Weine klingen sollen. Unser Gast heute ist Lorenz Alfert, Winzer und Kopf der Linie, die vor allem eines in den Mittelpunkt stellt, und zwar die autochthonen Klassiker, Rotgipfler und Zierfandler. Hier entstehen sie als Gebiets-, Orts-, Rieden- und sogar Naturweine mit Charakter, Ausdruck und Tiefe. Wir sprechen heute mit Lorenz über Terroir und Region, seinen Fokus auf charaktervolle Weine, die neue Kellerdynamik, den Heurigen, internationale Auszeichnungen und seine Sicht auf Tradition, Zukunft und Thermenregion-Identität. Lorenz, es ist uns eine große Freude.
Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf und euch einen netten Überblick über meine Welt des Rotgipflers und Zierfandlers zeigen dann aus unserer schönen Heimat, aus Dreiskirchen und den umliegenden Ortschaften Gumpoldskirchen und Pfaffstetten. Alles am Fuße des Anhängers und here we go.
Wir sind gespannt.
Er moderiert das, glaube ich, fast selbst dann. Erzähl uns ein bisschen was über deinen Werdegang, bitte.
Also, ich bin der Lorenz Alfert vom Weingut Alfert am Mühlbach aus Dreiskirchen. Und unsere Familie hat sich schon seit sehr vielen Generationen dem Weinbau verschrieben. Es war heurigen Tradition immer inklusive, heurigen Geschichte inklusive. Früher waren es auch gemischte Betriebe, wie es so üblich war. Das heißt, unter unserem Namen, unter Alfert, wird seit 1762 Wein gemacht in Dreiskirchen. Also lange Historie, einer der ältesten Weinbaufamilien in Dreiskirchen. Und auf unserem Standort in der Wassergasse 9 am Mühlbach, weil direkt neben unserem Haus fließt der Mühlbach vorbei, hat mein Großvater in den Nachkriegsjahren, das heißt mit dem ersten Geld, das wieder verdient wurde, mit den ersten Ziegeln, die wieder da war, den Grundstein für unser Weingut am Mühlbach gegründet. Er ist leider sehr früh verstorben, mein Großvater, also kurz vor meiner Geburt, also Jänner 89. Und mein Papa hat dann relativ früh, der war gerade mit der Weinbauschule fertig und ein großes Praktikum in Deutschland gemacht, hat dann relativ früh den Betrieb übernehmen müssen oder ist dann ins kalte Wasser reingestoßen worden, hat dann recht bald meine Mama kennengelernt, die aus einer Fleischhauerfamilie aus Dreiskirchen gekommen ist, also im Nachbarhaus, die Familien waren immer verbandelt und die haben dann recht früh damit begonnen, die heurigen Kultur aufzuleben zu lassen. Das heißt, der Nachbarbetrieb neben unserem Haus war auch ein Heurigen und ein Weingut, das wurde dazugekauft und so ist im Jahr 1997 der Heurigen und das Weingut am Mühlbach entstanden. Nachher haben wir dann das Alfert auch wieder hinzugefügt, einfach um mehr Typizität mitzubringen. Und meine Schwester und ich sind klassisch mit dem Heurigen, mit dem Buschenschank, aber auch mit dem Weingut aufgewachsen. Das heißt, diese klassische Kindheit haben wir in der Form nicht gehabt, weil wenn der Heurigen offen war, dann hat die ganze Familie für diesen Heurigen gelebt. Und ich habe mich da sehr gut und sehr früh integriert. Das Thema Wein hat mich zwar immer interessiert, aber das war eigentlich bis so 18, 19 war das
nebenbei quasi.
Das war so nebenbei und der Papa hat seine 4 bis 5 Hektar, die hat er sehr gut gemacht. Die Weingärten waren immer sauber und hat halt damals zu Zeiten der Thermenregion typische Weine gemacht. Das heißt, da waren Rotgipfler dabei, da waren Zierfandler dabei, die waren oft kräftig, ganz klassisch, wie man sie kannte, haben manchmal ein bisschen Restzucker gehabt, dann war immer ein bisschen Holz dabei. Und ich habe die Hotelfachschule, die HLA in Baden gemacht, Tourismus und Gastronomie, weil man dachte, das passt recht gut und nachher studierst Weinbau auf der Bodenkultur, das habe ich dann auch so gemacht. Mhm. Und habe dann zwischen Matura, Bundesheer und dem Studium mein erstes Weinbaupraktikum gemacht. Und wenn du nicht so einen guten Nachnamen hast oder einen bekannten Nachnamen hast, aber vorher keine Weinbauschule gemacht hast, dann ist das gar nicht so einfach, einen Praxisplatz zu finden. Also das Pflichtpraktikum in der Hotelfachschule, das war im Steirereck in Wien. Meine Familie Reitbauer und mich verbindet sehr viel und es ist sie sind sehr gute Partner von uns, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Aber es ist halt die Sache, was machst du? Und so ein erstes, aus der Not eine Tugend heraus, habe ich dann meinen Großonkel, ich sage Onkel Karle zu ihm, Karl Alfert, vom zweiten Alfert aus Dreiskirchen, gefragt, kann ich bei euch eben ein Lesepraktikum machen? Ich brauche die Zeit bis zum Bundesjahr, bis Jänner zum Überbrücken und ich würde gern raus. Und die anderen haben sich ein bisschen geziert, mich zu nehmen, oder die Betriebe, die ich gerne gehabt hätte, die haben sich da geziert, und der Karle hat dann gleich gesagt, ja sicher, kein Problem. Und dann war ich von August bis Dezember dort, und mit dem Zeitpunkt hat mein Herz für den Weinbau oder für den Qualitätsweinbau zu brennen begonnen. Also ich wurde da von Ihnen und von Florian ziemlich gut unter die Fittiche genommen, und sie haben mir dieses Qualitätsdenken und diesen Drang nach perfekten Trauben und aus denen einen perfekten Wein zu machen, den ich zwar schon zu Hause gesehen habe, aber ein neuer Besen kehrt gut, sagt man immer, oder der goldene Fetzen, hat mein Papa dann immer gesagt, das war dann ganz anders. Und ab dem Zeitpunkt war mir hundertprozentig klar, Heurigen ist natürlich immer ein Teil meines Lebens, aber ich will Winzer werden.
Und ich finde das sehr spannend, jetzt haben wir ja schon ein paar Podcast-Aufnahmen gehabt, dass schon das Praktikum oft der zündende Funke ist und das quasi wirklich eine Flamme, also das aus dem, das was ein bisschen lodert, quasi ein Waldbrand entfacht. Ja. Das ist oft, das haben wir gehört schon, dass das Praktikum quasi das dann war, was dann gesagt hat, ja jetzt, und jetzt war es hundertprozentig. Und
ja, weil man natürlich zu Hause ein bisschen die Distanz nicht hat, weil man da halt die Familie und alles irgendwie, da ist ja oft so, da muss man oft auf den Vater verzichten, weil der dort wieder die Arbeit hat, und da hat man, glaube ich, nicht die Distanz, dass man den Weitblick hat, dass man sieht, okay, das sind die Punkte, die man im Betrieb halt alle hat, zu erledigen. Du hast gesagt, am Fuße des Anhängers, wo wachsen eure Weine? Gumpoldskirchen hast du gemeint, oder nicht nur auf Dreiskirchner Gebiet?
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil das ist gerne mit dem neuen DRC ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen kompliziert. Es gibt alles Sinn, aber im ersten Moment glaubt man, okay, warum ist das so? Aber ich bemühe mich, dass ich das in einfachen Worten erwähne. Also wir haben unsere Rieden in den drei Ortschaften, Dreiskirchen, Gumpoldskirchen und Pfaffstätten. Und wenn man sich das geografisch anschaut, dann ist das halt der Anhänger, und der geht zu einem Dreieck zu Dreiskirchen zusammen. Im neuen DAC wurde versucht, die Orte ein wenig zusammenzufassen. Das heißt, alle Trauben, die in Dreiskirchen, in Gumpoldskirchen, in Pfaffstätten, in Gundramsdorf produziert werden, die dürfen, wenn sie DRC-Sorten sind, den Ortsnamen Gumpoldskirchen mittragen. Da denkt sich jetzt dann jeder sofort, ja, naja, aber das ist ja dann in Pfaffstätten, wenn Gumpoldskirchen draufsteht, ist ja nicht Pfaffstätten drinnen. Das stimmt einerseits, aber andererseits muss man sich auch zu Gemüte führen, dass das Weinbaugebiet vor dem Weinskandal, das heißt in den 80er Jahren, Gumpoldskirchen geheißen hat. Mhm. Das heißt, alles von Berchtoldsdorf bis Baden hat immer alles Gumpoldskirchen geheißen. Und alles von Tattendorf bis Soest, das hat Bad Vöslau geheißen. Und das waren unsere zwei Weinbaugebiete. Dann kam der Weinskandal, und dann durfte keine Region mehr nach einer Ortschaft heißen. Und wir haben einfach den einzig logischen Schritt gemacht, nämlich unsere Herkunft wieder zu bündeln. Und der Clou, der da gelungen ist, den finde ich jetzt für die Zukunft einen der besten Entscheidungen, die in der Thermenregion getroffen wurden, nämlich dass die Orte zusammengefasst wurden. Ich rede immer nur von Gumpoldskirchen, weil ich will den anderen Ortschaften gar nichts einreden, wie sie zu denken und zu sein haben. Ich persönlich bin mit dieser Ideologie sehr glücklich, weil einfach, und da komme ich, glaube ich, nachher noch bei unseren Riesen ein bisschen drauf, einfach die Mischung macht. Das heißt, wir haben ein Terroir, das sehr vom fossilen Muschelkalk geprägt ist. Das heißt, der ganze Großraum Wien, das ganze Wiener Becken, wie man es kennt, das war im Jungtertiär mal vor einigen Millionen Jahren von einem Meer überflutet. Das war manchmal mehr Wasser, manchmal weniger Wasser. Das heißt, einmal hat nur die Spitze vom Anhänger rausgeschaut, in anderen Millionen Jahren waren da Sandbänke bis ins Flache. Und das Meer ist verschwunden, und die letzte Eiszeit hat vor ca. 20.000 Jahren das letzte Mal viel Material verschoben, und so ist halt jetzt unser jetziges Etaphon, unser jetziges Terroir entstanden. Und das ist schon recht spannend. Der Anhänger, dann kommt noch einmal eine kurze Erhöhung, die Ried-Mandl-Höhe, unsere wichtigste Lage, und dann sieht man an klaren Tagen eigentlich das komplette Flachland bis zum Leitergebirge, das jetzt dann wieder von einer anderen Strömung kommt. Und irgendwie während des Studiums bin ich so halber der Geologe dann geworden. Und das fasziniert mich bis heute, das Terroir.
Mhm, cool, hört mal.
Wir sind ja von der anderen Seite, wir sind ja vom Leitergebirge. Und bei uns ist in der Kindheit immer so gewesen, wenn wir am Berg bei uns, am Berg unter Anführungszeichen, gespielt haben, da hat es eine kleine Höhle gegeben, da waren immer Muschelabdrücke. Also wir haben diese Nachboten auch noch gefunden.
Genau, waren immer im Steinbruch. Das darf man, glaube ich, heutzutage als Kind auch nicht mehr, dass man allein nicht zum Steinbruch raufgehen darf, aber haben halt dann immer die Fossilien geholt, gesammelt.
Das hat uns nicht geschadet. Rotgipfel und Zierfandler, nicht so üblich, jetzt aus unserer Wahrnehmung. Was macht die beiden Sorten so besonders? Warum habt ihr euch denen verschrieben, weiterhin?
Ja.
Oder wieder?
Ich finde, diese zwei Rebsorten sind unsere DNA. Und man muss das ein bisschen globaler bedenken. Eine Region, die autochthone oder indigene Rebsorten hat, die natürlich in der Natur gestanden sind. Und autochthon bedeutet für mich nicht nur, dass sie einzig und unaustauschbar sind, sondern die Rebsorten haben sich an das Klima, an das Terroir, an die Geologie angepasst durch natürliche Evolution. Das heißt nicht durch Gentechnik, nicht durch Züchtung, sondern rein durch die Natur. Und gleichzeitig hat sich aber in den letzten Hunderten von Jahren die Geschichte, die Tradition, die Menschen, die haben sich an diese Rebsorten angebracht. Und wenn ich so einen Lottosechser habe, dann muss ich das natürlich fördern. Und wenn ich mir jetzt die zwei Rebsorten anschaue, die sind an Spannung für mich kaum zu übertreffen. Und ich habe schon recht früh gesehen, okay, wir machen als Weingut Alfert am Mühlbach, ich als Lorenz Alfert, gerne einen anderen Stil an. Wir haben immer, meine Meinung ist immer mehr Länge statt Breite, immer mehr Finesse, die scharfe Klinge muss da sein. Mhm. Weg vom Restzucker, weg vom hohen Alkohol, weg vom vielen Holz. Das war halt recht früh meine Ideologie. Man muss sich das so vorstellen, der Papa hat mich, ja, wir haben ein paar Praktikums gemacht und der Papa hat mich dann relativ früh in den Keller gelassen und gesagt, ja, du Lorenz, ich sehe, du brennst dafür.
Mach einmal.
Bitte vernichte nichts, aber ich lasse dir da freie Hand. Und das ist ja etwas Besonderes, was in nicht vielen Häusern vorkommt, dass man so blindes Vertrauen bekommt und machen kann, was man will. Und gesagt, getan, das war so 2010, 2011 und 2012 habe ich dann den Schneckenleitner angerufen. Da haben wir gerade auf der Riedmandelhöhe die ersten Ernten von unserem Rotgipfler gehabt. Habe ich den Schneckenleitner angerufen und gesagt, kannst du mal 1000 Liter Fassel bauen? Sagt er, ja sicher. Sag ich, geht sich das noch bis zur Lese aus? Sagt er, ja sicher, das kriegen wir hin. Mhm. Und so haben wir mit 2012 diesen Grundstein gelegt und haben den ersten trockenen Lagenrotgipfler ausgepflanzt. Mittlerweile ist der Jahrgang 25 im Keller, also der 13. Jahrgang, und ich fühle mich noch immer als junger Winzer, aber nach 13 Jahrgängen schaue ich schon sehr wehmütig zurück, was sich so getan hat, wie sich die Situation weiterentwickelt hat. Und man merkt das als Winzer ja selber, was man in Studienzeiten, haben wir sehr gute Winzerkollegen zu meinen Freunden dazu gewonnen, und wir haben oft verkostet, also unzählige Stunden beim Wein & Co. oder in irgendwelchen Zimmern auf der BOKU verbracht, und da wurde gekostet, gekostet, gekostet. Und das war halt der Grundstein für das, wie ich heute denke und bin. Natürlich trinke ich jetzt andere Sachen als früher, aber das Feuer ist nicht erloschen.
Von dem 2013, glaube ich, war es?
12.
Zum heutigen Jahrgang, wie hat sich der Wein verändert? Machst du immer noch mit 1000 Liter Schneckenleitner oder machst?
Ja, mittlerweile sind wir auf 1600er umgestiegen, wobei das 1000er Fass jetzt wieder zum Rotgipfler Mandelhöhe zur Junganlage zurückgekehrt ist. Es kommen ein bisschen alternative Methoden auch dazu. Wir haben Betoneier, wir haben Amphoren. Früher war natürlich die Reinzuchthefe ein großes Thema. Mittlerweile arbeiten wir großteils spontan. Früher war alles ganz blank, also der Most ganz blank vom Sedimentieren her. Heute arbeiten wir ein bisschen an Seimos dazu, dass die spontane Gärung besser geht. Also die Ideologie hat sich schon immer mehr Richtung Low Intervention weiterentwickelt. Wobei natürlich immer mein oberstes Prinzip oder meine oberste Maxime ist, dass der Wein immer noch finessenreich sein muss. Mhm. Also es muss nicht spontan um jeden Preis sein. Da bin ich schon von der Ethik her sehr geprägt, weil ich sage, jede spontane Gärung, wenn die Hefe stark genug ist, die hat ihren Wert dazu. Aber wenn ich dann höre, dass gewisse Kollegen, und ich würde nie über einen Kollegen schimpfen, nie in meinem ganzen Leben, jeder soll sein Projekt so abschließen, wie er es will. Aber wenn man dann irgendwie erklärt, ja, Hauptsache es ist spontan vergoren und dann heize ich diesen Wein 4 Monate über den Winter durch und dann überlege ich mir vom Energetischen her, okay, wenn ich da jetzt im letzten Zehntel eine Standardhefe dazugegeben habe, wo der Geschmack schon entstanden ist und das Ganze wäre nach 5 Tagen vorbei, vom Energiefluss her, oder wir geben jetzt 4 Monate lang die Heizung rein, wo ein kalorisches Kraftwerk den Strom produziert, dann muss ich mir dann sagen, okay, wo soll die Reise hingehen? Also die Vernunft und die Tradition, die modernen Verarbeitungstechniken, das ist eigentlich unsere Maxime, dass das Hand in Hand geht.
Ich habe immer die ehrenvolle Aufgabe oder auch nicht sehr ehrenvoll, weil ich immer darauf hinweisen will, dass wir gerne auch was kosten möchten. Und was hast du denn uns mitgebracht?
Ja, wir haben uns ja vorab auf die zweite Paradesorte unseres Hauses geeinigt, auf den Zierfandler. Und ich habe euch 2 Einzellagen oder Einzelriedenzierfandler mitgenommen aus dem Jahrgang 23. Einmal die Riede Ozler und einmal Zierfandler aus der Riede Pfarrweingarten. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Pfarrweingarten an und während des Verkostens gehe ich ein bisschen auf das Terroir ein oder dann macht auch die Ideologie mit den Rieden wirklich Sinn.
Cool, spannend.
Gerne.
Eine Vertikale. Während du einschenkst, erkläre ich die Flasche, weil ich glaube, es ist, also das Etikett, wir haben ein beiges Etikett in Goldschrift, Blockbuchstaben Alfred am Mühlbach. Die Kirche.
Das ist die Riedmandelhöhe, ja. das ist die Urbanuskapelle.
Dann sind, glaube ich, also es ist auf der linken Seite, ist es in, so wie das Papier, die Farbe ist es gedruckt. Ich nehme an, es sind Weingärten und in Gold sind die Weingärten rausgefasst quasi, diejenigen wahrscheinlich sind, oder?
Ganz genau,
ja.
Ganz genau.
Unten steht Zierfandler 23, eben bei der einen Flasche Ried Pfarrweingarten, auf der anderen Ried Ozler. Soll ich das? Ja, das wäre ich. Warte mal, du hast jetzt in Pfarrweingarten eingeschenkt. Zierfandler Ried Pfarrweingarten, Gumpoldskirchen 2023. Riedenwein, feinwürziges Bouquet, erinnert an Kräuter- und Zitrusaromen, am Gaumen sehr puristisch mit einer minimalistischen Note, einer Nuance von exotischen Früchten, wird im großen alten Holzfass vergoren und ausgebaut. Hervorragend zu Fisch- und Meeresfrüchten, aber auch ideal zu asiatischen Wokgerichten mit Koriander und Limonengras. Lagerfähigkeit 8 bis 10 Jahre, 13% Alkohol. Ich koste, ihr redet.
Prost.
Prost, ah ja, genau, entschuldige. Prost. Danke.
Ja, die Corny hat eh schon meine Interpretation zu dem Wein vorgelesen. Meine persönliche Meinung ist, und das ist mir total wichtig, dass wir leben alle mit dem Thema Wein in einer Bubble. Das heißt, wir drei sind jetzt sicher in der Weinbubble drinnen. Wir hören uns Weinpodcasts an, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir lesen viel Fachliteratur, wir kosten viel. Aber man darf nicht nur in dieser Bubble denken. Ich versuche immer, mich in einfache Worte zu fassen, wenn ich über meine Thematik spreche. Und am liebsten ist es mir, wenn ich einen Weintrinker vor mir habe, das heißt einen, der gerne Wein trinkt, der wahrscheinlich auch ein bisschen gut kocht oder gern isst und der sich halt mit dem Thema Geschmack, Geruch ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und dann fragt dich dieser Weinkenner oder Trinker, was ist Terroir für dich? Sage ich, kein Problem, wir kosten 2 Zierfandler oder 2 Rotgipfler nebeneinander. Im einen Glas ist der Zierfandler Ried Pfarrweingarten und im anderen Glas ist der Zierfandler Ried Ozler. Die beiden sind vom Alkohol, vom Lesezeitpunkt, von der Rebsorte ziemlich gleich. Den Unterschied macht nur der Standort des Weingartens, wo das Klima einen großen Einfluss spielt, und die Geologie aus. Und das ist unser ganzer Boden vom Kalk geprägt. Im Pfarrweingarten, das ist auf der Stettner Seite, Da hat sich einfach dieser Kalk ein bisschen anders entwickelt. Das heißt, wir haben zu dem hohen Kalkgehalt auch einen sehr hohen Ton- und Lehmgehalt. Ton und Lehm speichert Wasser, speichert Wärme. Da, wo Wasser und Wärme ist, sind immer ein paar Nährstoffe drinnen. Das heißt, da haben wir immer, Lettlert hat man früher gesagt, das heißt, da haben wir immer eine gewisse Würze dabei. Und die Kräuterwürze, was Zierfandel ist für mich immer kräutrig, kräutrig, das ist immer viel intensiver. Beim Zierverhandler Ried Ozler, da haben wir, das ist auf der Gumpolzkirchner Seite, am Auslaufer von der Ried-Mandelhöhe, da haben wir kargen Boden drinnen. Das heißt, der Lehm ist viel weniger. Das heißt, die Rebe muss viel mehr ums Wasser kämpfen. Es sind ein bisschen weniger Nährstoffe. Es wirkt das Ganze ein bisschen schlanker und ein bisschen karger. Und da haben wir halt wieder diese Kräuternote, aber keine Würze, sondern eine mystisch-rauchige Aromatik. Das heißt, dieses Weihrauch, ein bisschen Feuerstein, und das ist für mich wunderschön. Und das, wenn man das einem Weintrinker logisch erklärt und sagt, das könnte so und so schmecken, dann sagt er, ja, das verstehe ich. Mhm. Und dann habe ich mein Ziel als Winzer erreicht, weil dann habe ich dem das Thema Terroir erklärt und es schmeckt auch so, wie man sich es vorstellt.
Ich bin jetzt gespannt. Ich würde dich bitten. Ich habe jetzt den ersten, habe ich sehr würzig gefunden und auch salzig. Zitrisch, Pitschepfeil, das ist so, der schießt wieder
geradlinig,
durch. Geradlinig, sagt man. Ja, genau, sehr, sehr geradlinig. Und ja, von der Farbe her sonst gleich, würde ich sagen. Der andere vielleicht ein Ticken dünkler gewesen, aber... Mhm. Aha, ja.
Ja, ganz anders.
Wenn du da jetzt reinriechst jetzt sind wir wieder in der Bubble. Ich versuche es zu erklären. Das Thema Reduktion, das heißt, dieser Geruch nach Schießpulver, nach Feuerstein, nach Weihrauch für mich jetzt rund um Weihnachten, ist es immer ein sehr opulentes Thema nach den Rauhnächten. Das kann man machen. Das kann man im Keller machen. Da gibt es auch Weingüter bekannter Namen, die halt einen eigenen Wein machen, der nach diesem Burgunderstinkerl oft benannt ist. Und ich stehe aber nicht auf Kellertechnik. Wir verfolgen die Methodik Keep it easy and simple. Gute Trauben, gute Arbeit, Sauberkeit und Ordnung, ganz wichtig im Keller. Und einfach präzise Weine zu machen. Und diese Reduktion vom Zierverhandler Ried Ozler, die wir jetzt wirklich wunderschön in der Nase haben, die entsteht in dem Moment, wo wir den Seimost oder dann auch den geklärten Most ins Holzfass geben. Das heißt, diese zwei, drei Fässer, die wir haben, da passt die DNA des Holzes zu der DNA des Zierfandlers dazu. Das heißt, selbst im Most, in dem Moment, wenn du das im Stahltank riechst und in dem Moment, wo du das ins Fass riechst, hast du schon diesen rauchigen Geruch, und das ist für mich so facettenreich. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, und ihr habt die zwei Zierfandler auch im Glas, schmecken sie unterschiedlich?
Ja, total unterschiedlich. Total, ja. Also der erste, finde ich, also ich denke ja immer in Farben, ist grün-gelb, frisch, zisch, und der ist orange, breit, molliger,
goldgelb,
Holzwürze oder rauchig, Speck,
die
Schießpulver, das ist mein Problem, ja. Ja, Weihrauch, ja. Und es ist die gleiche Rebsorte und das gleiche Gebinde, oder?
Beim Ozler ist eine Amphore auch dabei, wobei das macht nur einen minimalen invasiven Unterschied. Okay. Das heißt, selbst wenn ich jetzt zwei Tonneaus, also zwei 500 oder 600 Liter Fässer nebeneinander koste, dann merke ich sogar schon während der Gärung diesen enormen Unterschied. Und das ist halt meine Herangehensweise ans Terroir. Das heißt, wenn wir zwei Riedenweine machen, dann muss dieser Unterschied für einen Weintrinker erkennbar sein. Mhm. Wir machen nicht nur Weine für die Bubble, wir machen Weine für den Konsumenten, der sich eine Flasche Zierverhandler beim Abendessen mit seiner Frau oder mit dem Partner aufmachen will. Und das ist meine Quintessenz. Und wir haben lang gesucht und lang getüftelt und haben es jetzt Gott sei Dank geschafft, dass wir beim Zierverhandler zwei trockene Einzelriedenweine haben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und beim Rotgipfel haben wir schon ein bisschen länger, da haben wir die Ried-Mandelhöhe, also unsere Paradelage, und den Ried-Pressweingarten, wo wir wieder diesen Unterschied karger Boden und ein bisschen dieser molligere Boden haben. Und diese Würze zieht sich halt dann immer schön durch.
Lese ich das noch kurz vor, was auf dem Ried-Ozler-Etikett draufsteht. Riedenwein wird im großen Holzfass und in der Amphore vergoren und ausgebaut. Feingliedrige Kräuter- und Zitrusaromen am Gaumen sehr puristisch, mit einer kräutrig-mineralischen Note, Weihrauch, Feuerstein-Aromatik, knochentrocken, finessereich und komplex. Und hier die Genussempfehlung zum Schnitzel, Tafelspitz und Co., aber auch ideal zu asiatischen Wokgerichten mit Koriander und Limonengras und Sushi. Mhm. Mhm. Danke, dass wir das probieren durften. Das ist wirklich ja, schwarz und weiß, hätte ich jetzt gesagt. Yin und Yang. Ja, dass man, glaube ich, auch nicht sagen kann, so schmeckt Zierfandler und jetzt probierst du das eine und sagst, nein, das schmeckt mir nicht, ich mag jetzt keinen Zierfandler mehr, sondern dass man sagt, wirklich, es ist das Terroir zu erkennen und du musst unbedingt das andere auch probiert haben, weil vielleicht ist das eine genau deins und das, ja,
holt andere dich dann ab. Nicht. Ja? Und Zierfandler ist nicht gleich Zierfandler, haben wir gelernt.
Ich sage immer, da muss ich jetzt ein bisschen aus der Winzerwerdungsgeschichte ausholen. Rotgipfel habe ich relativ schnell gut heraußen gehabt, in der Vinifikation, im Weingarten. Beim Zierfandler, da haben wir Neuburg auch noch nebenbei im Haus gehabt, also im Weingut gehabt, also im Sortiment. Zierfandler habe ich immer schwer getan. Das heißt, ich habe 2011 so mit dem Weinmachen angefangen. Das war immer gut und stabil, aber so richtig, dass ich sage, da ist mir der Knopf aufgegangen und das pfeift und das ist scharfe Klinge und das ist Länge statt Breite. Da habe ich ein bisschen düfteln müssen, bis ich das heraus gehabt habe. Und Zierfandler ist für mich immer Kräuternote, hat immer Zitrus, Grapefruit, also diese Orangenaromatik. Und das Aroma ist immer sehr sekundär getragen. Das heißt, beim Rotgipfel hat immer diese primäre Frucht, die Tropik. Beim Zierfandler haben wir das nicht, das ist immer der Sekundäraromatik. Und das Spannende daran ist natürlich dann wieder, dass wir da das Terroir noch besser rausholen wollen. Und jetzt sagt man so, Zierfandler ist nicht everybody's darling. Das heißt, der Konsument braucht ein bisschen, bis er sich an diesen Geschmack gewöhnt, dass er halt nicht diese primäre Frucht hat. Aber auch als Winzer, finde ich, braucht man viel, viel länger, dass man ein Gespür und ein Touch and Feel für diese Rebsorte hat. Mhm. Und mir ist dann so 16, 17 der Knopf aufgegangen, dass ich verstanden habe, wie es geht, weil ich halt ein paar traditionelle Herstellungsmethoden, die man halt so aus der Region mitbekommen hat, einfach über Bord geworfen habe. Dann habe ich mich einfach einmal getraut und so sind dann halt die ersten Weine entstanden.
Was reiht sich noch in euer Sortiment ein an Sorten, neben Zierfandler und Rotgipfler?
Ja, die Burgundersorten, das heißt Pinot Noir und Chardonnay. Vor allem Pinot Noir spielt eine ganz wichtige Rolle bei uns im Haus. Und durch das, dass wir einen großen Heurigen haben, der sehr gut besucht ist, sehr modern und aber auch mit traditionellen Einflüssen, haben wir natürlich diesen klassischen Bauchladen des Großraum Wiens vom gemischten Satz, ein bisschen Riesling, ein bisschen grüner Veltliner, ein bisschen gelber Muscatella, Zweigelt, ein schöner Bordeaux Blend, Cabernet Merlot. Diesen ganzen Bauchladen tragen wir mit, aber wenn wir nach vor die Haustür gehen und unsere Weine präsentieren, dann sind eigentlich als erstes die zwei Thermenregionsorten immer an vorderster Front und die Burgundersorten Chardonnay und Pinot Noir auch. Also den Rest versuche ich, will jetzt nicht sagen, dass ich den ausblende, und es macht mir riesigen Spaß, andere Rebsorten zu machen. Das ist auch bei der Lese die Quintessenz, dass man einfach diese Vielfalt hat. Aber wenn wir uns nach außen oder international präsentieren, dann sind eben diese Rebsorten ganz wichtig.
Was ist dir da wichtig, bei dem Thermenregion DRC wiederzuspiegeln in deinen Weinen? Was sind für dich da die markanten Punkte und Merkmale?
Man muss das so sehen, dass der Weinort Gumpoldskirchen, das ist halt unsere wichtigste Ortschaft, aber die ganze Thermenregion ist für mich historisch sehr, sehr wichtig, aber Gumpoldskirchen war halt der Nordteil immer. Ja. Wenn man sich ins 19. Jahrhundert zurückversetzt, da war das eine der führenden Weinbauregionen, weil eben dieser Rotgipfler Zierfandler so gut geschmeckt haben. Der Rotgipfler hat schon sehr früh Zucker eingelagert, das heißt in sehr diesen Sauerampfer-Jahrgängen, wo man gesagt hat, da war viel Säure und wenig Zucker da, da hat der Rotgipfler das super abgepuffert. Und wir waren bei einem sehr bekannten deutschen Winzer an der Ahr und im alten Weingut noch, und der zeigt in seinem Klavierraum immer die Weinkarte aus einem tollen englischen Weinversteigerungshaus, und da steht halt die Mosel und Saar, steht halt mit einer Linie, mit Burgund, Bordeaux, mit Tokai. Und ich schaue mir das dann an und habe eigentlich Gumpoldskirchen auch stehen gesehen. Das war sogar meinem Pfund teurer. Das ist immer so meine lustigste Erfahrungsgeschichte. Und ich finde, wir haben eine sehr gute, lange Historie. Und ich will auch nicht einmal sagen, dass wir in einem Dornröschenschlaf waren oder sind, sondern vielleicht war einfach das Potenzial immer ein bisschen im Dornröschenschlaf, aber es gibt sehr viele Betriebe, die sehr gute Weine bei uns produzieren, die sehr tolle Rotgipfler und Zierfandel, aber auch andere Rebsorten produzieren. Und ich finde auch die aktuelle Situation der Jungwinzer, die Gas geben und die sich bemühen und die wirklich andrücken und sagen, hey, wir machen das und wir sind toll und unsere Rebsorten sind unser größtes Potenzial, und das finde ich sehr, sehr gut.
Jetzt ist ja die Rebsorte, also Rotgipfel und Zierfandler, ist ja beides aus Traminer und Roten Veltliner. Aber warum sind die zwei Rebsorten dann so unterschiedlich? Also dich als Studierten gehen wir jetzt wahrscheinlich, da kannst du jetzt wahrscheinlich ausholen, aber was ist der Unterschied im Wachstum oder in der Vegetation? Sind die gleich? Schauen die gleich aus?
Nein. Also den Unterschied zwischen Rotgipfel und Zierfandel im Weingarten, den lernt man recht schnell. Also da gibt es andere ampelografisch, also das ist die Rebsortenkunde, da gibt es andere schwierigere Sorten. Also Zierfandler kennt man sehr bald und Rotgipfel auch.
Weil?
Der Rotgipfel hat halt dieses kupferrote Blatt und eine kompakte Traube. Und beim Zierfandler sieht man diese langgezogenen Trauben, dann immer diese langgezogene Beitraube und diese extrem langen Ranken. Und das ist für mich immer... Und die Traube kommt nicht am ersten Auge, sondern meistens erst ab dem zweiten Auge. Da kann man den Unterschied wirklich sehr, sehr schnell erkennen. Da gibt es Sorten, wo ich mir beim Studieren schwerer getan habe. Und den Unterschied macht natürlich... Warum sie so unterschiedlich sein können, hat mit der Genetik was zu tun. Es ist zwar der Traminer immer ein Elternteil, nur einmal war es die Mutter und einmal war es der Vater.
Okay.
Und das ist meine Meinung, warum diese Sorten so unterschiedlich sind. Das heißt, beim Rotgipfler ist der Traminer, dieser Traminerspitz, dieses Zucker, diese Frucht von Tropik, dieses Würzige viel dominanter, was beim Zierfandler eigentlich eher in untergeordneter Reihe steht. Und das schmeckt man sehr gut.
110 Hektar, habe ich gerade geschaut, Rotgipfler, 61 Hektar Zierfandler.
Ja, das ist jetzt sicher nicht viel am ersten Punkt. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Was aber ich immer dazu sage, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man das als Kritik auffassen würde, ist, dass sehr viel Rotgipfel und Zierfandler nach wie vor ausgebaut wird. Und wenn man mit den Rebschulen redet und fragt, hey, wie ist die Nachfrage nach Rotgipfel und Zierfandler, und die sagen, ja, ungebrochen, dass wir jedes Jahr was nachproduzieren müssen, dann muss man sich jetzt ganz ehrlich vor Augen halten, dass diese Rebsorten nicht aussterben werden.
Ich finde es ja gut, wenn es Spezialitäten sind und das ist nicht so überall an jeder Ecke zu bekommen.
Ja. Ich finde das meiner Meinung nach, wie wir angefangen haben, war die Nachfrage in unserem Haus sehr gering, und mittlerweile verkaufen wir alle Riedenweine, die wir haben, auch im Fachhandel, auch international, sehr, sehr gut, und wir haben auch sehr viele Partnerregionale, die unsere tollen Weine glasweise auf der Weinkarte mittlerweile haben, was vor 15 Jahren noch eher schwierig war, weil die haben da einfach eher den grünen Veltliner oder den gelben Muscatella oder den Sauvignon abgekauft und haben halt den auf die Karte genommen, weil halt der Wiener oder der Großraum Wien halt gerne diese geschmackigen Weine mag. Und
ich wohne in der Thermenregion und habe deinen Wein das erste Mal in St. Veit im Borngau getrunken, weil... Ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht, aber der Sommelier.
Der Fabian Klinger.
Fabian Klinger, so ein Rotgipfler-Fan ist. Und bei der Begleitung, also beim quasi Mitus-Winkler, bei der Weinbegleitung dann der Rotgipfler da stand. Und ja. Schön.
Der Fabi ist einer der besten Sommeliers des Landes und hat ein wirklich tolles Weinwissen, ist ein Gundramsdorf, also aus der Nachbarortschaft. Und mit dem verbindet mich eine sehr langjährige Freundschaft mittlerweile. Wir reden sehr offen über unsere Weine. Ich habe einige gute Sommelier-Freunde, mit denen ich sehr offen über unsere Weine rede, wo ich mir auch eine Kritik gerne zukommen lasse, wenn ich wo zu engstirnig bin oder halt wo zu karg, zu präzise bin. Das hat alles seinen Einfluss, und das lasse ich auch einfließen in unsere Weinwertung.
Eine Frage an dich jetzt, Christoph. Bitte. Hast du beide Weine getrunken oder probiert? Welcher ist eher deins?
Kommt auf die Tagessituation drauf an. Wenn es jetzt zum Essen nebenher ist, dann würde ich eher den Fabian-Garten präferieren. Mhm. Wenn ich mich zum Musik hören oder zum Film ansehen hinsetze und sage, okay, ich möchte jetzt wirklich genießen, dann würde ich eher eben dann den Riedötzler nehmen, weil das einfach viel spannender ist für mich gewesen von dem, vom Geschmack her. Aber ja, ist Tagesverfassung in meiner Sicht. Sehr lange schon im Weinbau unterwegs, sehr gebildet, was die Reben und das Ganze betrifft. Hat es etwas in der Kellerarbeit gegeben, wo du dir fast deine Zähne ausgebissen hättest? Du hast Amphoren angesprochen, du hast Betonkugeln angesprochen. Ist irgendwas gewesen, wo du sagst, okay, da wäre jetzt fast gescheitert?
Ja, da gibt es ein paar Sachen. Also man lernt immer aus seinen Fehlern, sage ich. Und ja, es ist noch nie passiert, dass wir eine Menge Wein entsorgen mussten. Das war das allergrößte Credo und das ist mein enormer Anspruch an die Ethik. Und wenn du als Koch jetzt heute was ein Stück Fleisch verbratest oder das Fleisch nachher falsch aufschneidest, mit der Faser, dann ist das Stück kaputt. Wenn du als Bierbrauer, ich habe mich hobbymäßig mit dem schon beschäftigt, darum weiß ich das umso besser, wenn du als Bierbrauer einen Sud in den Sand setzt, weil das einfach nicht gepasst hat, okay, dann hast du zwar den Geldfaktor, der schiefgegangen ist, aber du kannst im nächsten Moment wieder anfangen, weil der Koch kauft, nimmt einfach schneller ein neues Filet auf oder der ärgert sich zwar und der Bierbrauer muss jetzt einen neuen Sud machen, der muss das jetzt mit seinem Chef besprechen, weil er jetzt ein paar hundert Euro in Sand gesetzt hat und die Arbeitszeit, aber als Winzer bleibt dir das nicht übrig, nämlich wenn ich jetzt einen Rotgipfel, ein Fass in den Sand setze, dann kann ich mich das ganze Jahr darüber ärgern, was ich falsch gemacht habe und mir das ganze Jahr über darüber Gedanken machen, wie ich es besser machen kann. Und ich bin viel in der Natur, ich gehe sehr viel laufen, ich gehe sehr viel wandern und die besten kellertechnischen Einfälle kommen mir eigentlich immer genau bei dem. Das heißt, eine schnelle Morgenrunde auf den Schneeberg und dann sprießen die Projekte wieder aus mir heraus.
Nimmst du die Christina Sprenger gleich mit zum Laufen, weil die ist ja so...
Ja, da bin ich ein bisschen Egoist, muss ich ehrlich gestehen. Beim Sport bin ich ein Einzelgänger.
Jetzt hast du ja schon gesagt, das habt sich eigentlich verändert quasi von Hefen oder keine Hefen, Spontangärung, auch mit den Amphoren, die dazukommen. Das heißt, du bist eigentlich permanent am Düfteln, oder? Kann man das so sagen?
Ich sage immer, die Tradition ist ganz, ganz wichtig und wenn man einen neuen Schritt wagt, dann muss das immer mit sehr viel Bedacht sein. Was halt der enorme Vorteil ist, dass wir haben uns beim Studieren auf der Bodenkultur im Sesselkreis alle kennengelernt. Ein paar gute Winzer aus der Steiermark, aus dem Kamptal, aus ganz Österreich. Ein paar Gastronomen sind jetzt dann dazugekommen und wir haben eine sehr gute Runde. Und ich sage immer, das ist so unsere Selbsthilfegruppe, wo man halt betriebliche Probleme, weintechnische Probleme einfach besprechen. Das heißt, wir wohnen zwar alle in unterschiedlichen Weinbauregionen, aber wir sind immer im Austausch.
Schön.
Wir haben letztes Jahr auf Bio umgestellt, also wir sind gerade in der Umstellungsphase. Für mich ein sehr großer Schritt, der aber sehr gut gelungen ist im ersten Jahr, das kann ich schon mal sagen. Und da ist es natürlich spannend, wenn du in der Früh oder irgendwo schnell einen Weg mit dem Auto hin hast und dann rufst du den Kollegen aus der Steiermark an und sagst, hey, wie ist das bei euch und wie ist bei euch der Druck mit Peronospora oder mit Eudem, also mit den zwei gefährlichsten pilzlichen Krankheiten, und der Austausch bringt schon sehr, sehr viel. Also auch diese offene Kommunikation, wir treffen uns 2-3 Mal im Jahr, da wird immer ein Thema vorgeschlagen, dann werden wirklich gute Weine blind aufgemacht, dann wird immer blind über diese Weine diskutiert, im besten Fall erkennt man den Wein. Und wir versuchen aber auch immer, dass wir ein, zwei eigene Sachen mitnehmen, die einen beeindrucken, wo man sich nicht sicher ist. Und auch dann findet immer ein sehr offener Austausch darüber statt.
Wir haben kurz den Heurigen angesprochen. Wie ist der charakterisiert? Habt ihr ein Buffet? Ist das à la carte? Oder wie macht ihr das mit den Speisen? Und was sind da so die Schmankerl?
Sowohl als auch, sage ich immer. Also meine Eltern haben den Heurigen 1997 eröffnet. Davor war es ein kleiner Buschenschank und meine Mama ist immer von der Küchenseite, also die war immer sehr kochtechnisch gut geprägt und mein Papa ein guter Gastgeber und auch ein guter Winzer. Und der Heurigen ist immer im Fokus gestanden und wir waren damals schon ein moderner Betrieb und das Credo war halt immer ein wunderschöner Garten. Also wir haben ca. 120 Oleander, 30, 40 Orangen- und Zitrusbäume und der Heurigen, die Heurigen Region, der Thermenregion oder die Heurigen in der Thermenregion haben halt einen enormen Vorteil. Das ist der Gamechanger unserer Region. Wir haben zwar jetzt nicht so viele Touristen, die jetzt 3-4 Tage bei uns verbringen, aber wir haben sehr viele Touristen, die einen Tagesausflug machen. Und dieser ganze Großraum Wien, das heißt, wir haben im Süden von Wien dieser Speckgürtel, wir haben mit 25 Autominuten, wenn wir sich ganz ehrlich sind, oder sagen wir 30 Autominuten, 2 Millionen Menschen. Dieser ganze Ballungsraum hat die Möglichkeit, dass er in den Süden von Wien fährt und einen Ausflug dorthin macht. Und diese Geschichte ist schon sehr, sehr lange. Wir haben Gäste, die kommen seit 90 Jahren aus Wien. Also der Opa ist jetzt gestorben von dem einen. Und seit es uns einen Heurigen gibt, kommen die jeden Sonntag zu uns zum Heurigen. Ja. Und haben halt diese ganze Geschichte mitbekommen. Die sind in die Bäder gefahren, nach Dreiskirchen, nach Baden, nach Bad Vöslau. Die sind Eislaufen gefahren. Die waren im Wienerwald. Und am Retourweg ist eingekehrt worden. Mhm. Und diese Gastlichkeit, das ist unsere Identität. Und ich sage immer, unser Heurigen ist sehr modern, wir haben eine sehr gute warme Küche, unsere Weine stehen natürlich im Fokus und meine Schwester versucht, regionale, ehrliche Küche zu liefern. Das heißt, wir haben eigentlich nur mehr Fische aus heimischen Deichwirtschaften. Natürlich kommt da mal was anderes auch, wenn jetzt gerade Heringschmaus-Saison ist, aber eigentlich nur Fisch und Fleisch, Eier, Milch, also alle tierischen Produkte nur aus Österreich. Und wenn, dann regional. Super. Wir haben sehr gute Partner und das ist uns total wichtig. Und wenn wo Bio geht, dann wird auch ein Bio-Produkt verwendet. Es muss halt immer mit dem Gast ein bisschen abgestimmt sein. Gerade in Zeiten der Teuerung darf man es nicht zu kunterbunt treiben. Aber wir haben eine Speisekarte. Das heißt, man kann bei uns die ganzen Speisen à la carte bestellen. Aber auch aus der Historie heraus das Heurigen-Buffet beibehalten. Das heißt, ca. 2/3 von den Gästen bestellen am Tisch und 1/3 geht nach wie vor gewohnt zum Heurigen. Und auch da kommen dann wieder tolle Akzente. Meine Schwester und auch meine Mutter sind beide Käsesommeliers. Das heißt, wir haben immer 30 bis 50, je nach Jahreszeit, gut gereifte Käse da, die man sich individuell zusammenstellen kann. Es gibt natürlich immer noch den Schweinsbraten, den Kümmelbraten, das kalte und warme Rostbeef, die Salatdecke und das ist für mich eine ganz eine tolle Mischung und diese gelebte Gastlichkeit, die man bei uns hat, das wünsche ich mir als Konsument manchmal oft. Es gibt ein paar Betriebe, wo ich das habe, wo man halt einfach als Gast kommt, aber eigentlich ist man schon mittlerweile Familienmitglied und es fühlt sich eigentlich an, wie wenn man ins Wohnzimmer geht.
So wie es früher war, quasi, dass man das auch weiter lebt.
Ganz genau. Und wir haben wir sind ein sehr großer Betrieb, aber wir haben sehr viele gute Stammgäste, die uns in der Zeit, wir haben immer 3 Wochen offen, 3 Wochen zu, die uns in der Zeit, wo wir offen haben, wirklich eine tolle Treue schwören und die 3, 4, 5 Mal zu dir kommen. Und das muss man als Gastronom muss man sich das vorstellen, wenn man an sich selber denkt, okay, wir haben da nicht so viel Zeit zum unterwegs sein, aber wer geht 4, 5 Mal in 3 Wochen ins selbe Lokal? Und wenn du das,
eher selten, ja.
Aber wenn du das zusammenbringst, weil du sagst, du hast wirklich eine große Fangemeinde, die dich schätzt, die dich mag, die sie in Kauf nimmt, dass sie 40 Minuten mit dem Auto fährt und auch 40 Minuten wieder heimfährt, das ist für mich gelebte Heurigenkultur und Tradition. Und wir erleben alles von der Schwangerschaft, der Geburt, die Taufe, die Erstkommunion, die Hochzeit, leider auch der Leichenschmaus. Also wir haben Familien, wo wir alle Feste ausgerichtet haben. Ja. Das finde ich natürlich sehr, sehr toll. Und es empfiehlt sich natürlich immer bei uns zu reservieren. Aber mein Vater und ich versuchen eigentlich keinen Gast abzuweisen. Das heißt, wenn es irgendwie möglich ist, dann
finden wir einen Platz.
Dann finden wir einen Platz. Ein bisschen Flexibilität ist da immer ein bisschen gefordert, aber freue mich wirklich über jeden, der sich einmal die Zeit nimmt, der uns besuchen kommt. Und wir sind alle immer da. Und wenn einer Fragen zum Wein hat, dann gehe ich hin und erzähle ihm das, was er wissen will. Natürlich ist das oft im Oktober dann ein bisschen viel, wenn du 100 Mal am Tag gefragt wirst, na Herr Alfred, wie wird der Wein? Aber ich genieße es eigentlich.
Neben der Gastlichkeit und neben der Auszeichnung, dass manche 5-mal in der Ausstiegszeit kommen, wie wichtig sind Auszeichnungen für euch?
Ich finde, Auszeichnungen sind immer ein guter Ist-Stand. Natürlich ärgert man sich, wenn man einmal eine nicht so gute Auszeichnung kriegt oder wenn man nur im Mittelfeld ist. Aber hier und da gelingt es einem auch, dass man an der Spitze ist. Und wenn man sich so seinen Werdegang dann über die letzten 10 Jahre anschaut und ein bisschen da so einen Mittelwert oder einen Audit draus macht, dann sieht man sehr gut, wo die Reise hingeht. Und Jetzt im Herbst war die Anne Grebel, Master of Wine von Venus Media da, also im europäischen Raum eine der wichtigsten Persönlichkeiten, die zum Thema Wein etwas reden, und wir haben halt unsere Weine verkauft, und sie hat ein wahres Wort zu mir gesagt: Lorenz, du hast in 10, 12 Jahren eine enorme Linie zusammengestellt, die es vorher nicht gab, und das ist sehr bemerkenswert. Und diese Aussage, dass das toll ist, ich weiß jetzt nicht, welche Punkte das rauskommen, das wird erst im Februar präsentiert, aber das war eigentlich schon in der Vorweihnachtszeit einer der schönsten Geschenke, dass das wahrgenommen wird, dass das eigentlich eine enorme Leistung ist.
Es ist ja auch, also Rotgipfelried Mandelhöhe mit 95 Punkten, Jim Suckling, eine Rebsorte, die 110 Hektar in Österreich hat. Ich glaube, weiß nicht, gibt es Rotgipfler noch irgendwo anders, außer in der Thermenregion oder kaum, in Österreich?
Kaum.
Und dass das dann internationale Resonanz hat, also das ist schon da kommt mir das Grinsen nicht aus dem Gesicht, also das ist schon toll. Ja,
ja, das war eine tolle Geschichte, weil haben wir irgendwie gedacht, ja, wir müssen international ein bisschen Bewertungen haben, und natürlich kennt man die wichtigsten Persönlichkeiten, und ich sage immer, ich pfeife mir da nichts. Ich habe dem Stuart Bingert einfach auf Instagram einmal geschrieben, und dann haben wir per E-Mail geschrieben, und er hat gesagt, ja, passt, schick mir 6 Flaschen vorbei, ich koste sie, und die Sache ist erledigt.
Ja.
Gesagt, getan, das erste Mal, und die Limited Edition von der Ried Mandelhöhe, das ist so unsere Speerspitze.
Mhm.
Also das ist von unserer wichtigsten Lage die Quintessenz.
Du hast das anders lesen, später lesen, selektieren?
Nein,
oder?
Das wird am selben Tag, wir lesen die Ried Mandelhöhe immer an 2 Tagen, meistens so mit 4-5 Tagen Unterschied, das hat ein bisschen mit der Exposition zu tun, und wir tun bei allen Trauben, außer bei Chardonnay, immer Rebeln, Maischen, Maischestandzeit. Und beim Rotgipfler geht sich das bei uns mit 2 Pressen gerade nicht aus. Ich will aber keine 3 Pressen machen, weil das passt von der Maischestandzeit her nicht dazu. Und jetzt gehen wir immer dann her und machen kurz bevor die letzte Charge kommt des Tages, machen wir ein bisschen einen Saftabzug. Und eben diesen Saftabzug pumpen wir dann gleich in 2, 3 gebrauchte Barrique-Fässer, in die besten Fässer des Hauses. Dann findet keine Sedimentation statt. Und dieser grüne Saft, das Herzstück, das gärt dann spontan in den Fässern. Wird dann einmal geschwefelt und unfiltriert, 18 Monate später gefüllt. Und
das ist die Selektion.
Das ist die Selektion. Und die ist auf eine lustige Weise entstanden. Es war gerade Corona-Zeit, und ich bin irgendwie mit dem René Antrag, also mit dem Steirex-Sommelier, geschrieben. Und er hat gesagt, ja, er kommt vorbei, er kostet was, er holt sich was. Und war dann ein bisschen zu früh dran. Sage ich, du, ich muss noch eine Probe ziehen, kommst mit? Sagt er, ja, kostet mir gleich. Haben wir in den Keller gekostet, und ich lasse ihm die erste Limited Edition 2020 damals kosten. Und er sagt, Lorenz, wenn du das nicht reinsortig abfüllst, dann habe ich nie wieder ein Wort mit dir. Gesagt, getan. Und so ist diese Geschichte entstanden. Und ja, dann haben wir das erste Mal an James Suckling geschickt und haben gleich eine Top-Bewertung gehabt. Also 95 Punkte ist das absolute Spitzenfeld der Thermenregion. Mehr hat es, glaube ich, nie gegeben, wenn ich jetzt recht bin. Sollte ich jetzt das falsch sagen, bitte ich um Entschuldigung. Und dann waren diese tollen Punkte da, und ich habe schon ein bisschen drauf spekuliert, da könnte man bei den Top 100 Austria auch dabei sein. Und das ist dann immer kurz vor Weihnachten, wenn das präsentiert wird, und gesagt, getan. Und das war halt natürlich wieder ein tolles Weihnachtsgeschenk für mich.
Jetzt bist du schon darauf hingewiesen worden, dass die Richtung stimmt und die Linie erkennbar ist, die du verfolgst. Klimatische Herausforderungen, wie sieht es da mit Zukunftsvisionen, aber Zukunftsherausforderungen aus, aus deiner Sicht?
Ja, der Klimawandel ist nicht aufzuhalten. Das sehen wir selber. Wo unsere Herausforderung daran besteht, ist einfach, dass wir, und da kommt jetzt die Tradition wieder ins Spiel, dass wir mit Kollegen reden, die als junger Winzer, die schon sehr viel Erfahrung damit haben. Und man kann mit dem Thema Unterlage, die Rebe ist ja nicht, das heißt, der Oberteil und der Unterteil passen ja nicht zusammen, da kann man sehr viel machen. Also mit dem Thema Unterlagen kann man viel machen, mit der Begrünung kann man viel machen, mit der Laubwandhöhe kann man sehr viel machen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und wenn ich mir das bei uns anschaue, wir haben ein paar Schritte gesetzt in den letzten 10 Jahren und haben eigentlich den Rotgipfler bei toller Reife von 15 Alkohol auf 13 Alkohol runtergebracht, und Restzucker haben wir auch keinen mehr. Möglich ist es, man muss halt dann immer ein Grenzgänger sein. Das heißt, und das ist auch mein Credo zum Weinbau, da wo es schwierig wird, da wo es zum Beißen anfängt, wenn man es wanderst, und du siehst es aber nach 200 Meter zum Gipfel und denkst, das sind jetzt, Jetzt drücken wir an und dasselbe gilt im Weinbau. Das heißt, da wo es schwierig wird, da wo es anfängt, dass sich die Rebe plagen muss, aber auch, dass sich der Winzer plagen muss und dass der sich da manchmal denkt, warum tue ich mir das an? Dann fängt es meiner Meinung an, finessenreich zu sein und das dann fängt mein Herz und meine Augen an zu brennen.
Bevor der Korne die Augen zu brennen beginnen, darf ich dich ins kleine Verhör zum Schluss entlassen.
Sehr gerne.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ja. Gott sei Dank ist die wilde Sturm- und Drangphase vorbei. Also schlechtes Fastfood um 3 in der Früh nach einer harten Nacht. Das versuche ich eigentlich weitgehend zu verhindern.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Ja, lustige Geschichte. Da war unsere Winzerrunde wieder beisammen. Und wir haben um die Weihnachtszeit herum von einem der deutschen Top-Weingüter eine Jahrgangsvertikale von seinen zwei Doppelern gemacht. Das war Klaus-Peter Keller. Und wir haben halt Hubacker und Kirchspiel über 10 Jahre verkostet. Das war wirklich beeindruckend. Und mein tollster Weinmoment war, einfach zu sehen, wie ein Top-Betrieb ein bisschen manchmal seine Stilistik verändert oder wie man auch in 10 Jahren manchmal Höhen und Tiefen in den Weinen drinnen findet, die wahrscheinlich aus familiärer oder aus irgendeinem Grund sind, nämlich dass Wein menschlich ist. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich halt wirklich gesehen habe, okay, es geht auch anders.
Ja, cool. Gibt es ein schlimmes Weinerlebnis? Oder Das Schlimmste?
Ja, im Urlaub wahrscheinlich. Wir waren jung, dumm und brauchten das Geld. Da ist schon immer manchmal einfach nicht so gute Sache dabei gewesen, wo man sich dann dachte, ach, jetzt haben wir schon gekauft, jetzt trinken wir es trotzdem. Mache ich heute nicht mehr.
Okay. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Schwierig, Rotgipfel oder Pinot Noir? Ich glaube fast Pinot Noir.
Ja, hättest?
Nein. Na, okay. Mir ist noch Pinot Noir freut auf, dass das sehr oft vorkommt. Ja.
Das ist dieses Facettenreichtum.
Ja. Mein perfektes Katerfrühstück?
Bin kein Frühstücker, aber... Und das ist mein Credo, egal wie hart die Nacht war, egal wie kalt oder schier oder heiß es draußen ist, nach einer harten Nacht werden in der Früh die Laufschuhe angezogen oder die Wanderschuhe und dann wird sofort eine Runde gemacht.
Entgiftet.
Also, entgiftet. Das Hirn braucht Luft.
Das hast du gehst jeden Tag laufen? Oder
nein,
aber halt oft.
Ich trinke nicht mehr so viel, aber nein, ich gehe sehr oft laufen, aber dieses, egal wie hart die Nacht war, das versuche ich eigentlich beizubehalten.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Gibt es zwei. Natürlich einerseits mit meiner Partnerin. Das ist immer eine gute Symbiose, zu gutem Essen, guten Wein zu trinken. Wenn es eine Persönlichkeit aus der Weinszene wäre, dann hätte ich das gerne. Ist nicht mehr möglich, aber mit Robert Mondavi aus dem Napa Valley gemacht. Für mich eine der Ikonen der Weinszene, die in kürzester Zeit aus einer Region, die im Dornröschenschlaf war oder die nicht existent war, einfach einen tollen Betrieb hingestellt hat und damit die ganze Region geprägt hat. Da gibt es einige, gibt es in jedem Land ein paar so Persönlichkeiten, aber der fasziniert mich einfach mit seiner Präzision und seinem Qualitätsanspruch. Und auch eines seiner Mottos, gute Weine zu kreieren, ist Handwerk, große Weine zu kreieren, dagegen ist wahre Kunst. Und das ist einer der Mottos, die ich mir auch selber auf die Fahne geschrieben habe. Und weit weg von Mittelmäßigkeit. Das Beste ist gerade gut genug.
Ja, genau. Cool. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Ja. Gut, dann da gibt es einige, aber ich finde immer, das Peinlichste ist, wenn man mit einer Runde im Schweizer Haus ist und nicht mehr zu seinem Tisch zurückfindet.
Da
ist keiner drauf stolz und es ist jedem schon passiert.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Wieder was Peinliches. Ich esse gern Reis zu unterschiedlich, zu nicht typisch passenden Sachen. Aber ja, da gehe ich gar nicht näher drauf ein. Aber das Thema Reis fällt immer wieder.
Sprechen wir noch. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Ja, dann haben wir 25 Jahre Mandelhöhe. Mhm. Und den werde ich mir wahrscheinlich, den 2012er Jahrgang, werde ich mir dann den gönnen und ausprobieren, wie sich unsere ersten Schaffungsphasen so angefühlt haben.
Gute Idee. Ja, und meine Abschlussfrage, obwohl wir könnten, glaube ich, ganz, ganz, ganz lang noch reden. Mein letztes Glas Wein soll sein.
Da kommt es nicht aufs Glas drauf an, was es sein soll. Wichtig ist die Menschen, die dabei sind. Eine gute Runde, seine Lieblingsmenschen. und die soll gesellig sein, die Runde am Küchentisch. Es soll was Gutes zum Essen geben und ein gutes Glas Wein. Es müssen nicht zwei sein. Und da findet sich was. Genau. Ich sage immer, weniger als mehr.
Lorenz, wir dürfen uns für ein aufschlussreiches Gespräch bedanken. War sehr interessant. Es wäre wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde weitergegangen, weil oder zwei, sehr viel oder zwei, weil sehr viel Inhalt in unserem Gespräch heute war. Wir werden die Weine verlinken in unseren Shownotes, bedanken uns fürs Zuhören und in diesem Sinne Prost Mahlzeit.
Prost. Dank, Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.